Wir verhandeln Technologie vor einem gesellschaftlichen Transformationspotenzial. Dann geht es auch darum, dass man zusammen an einer Gestaltung sitzt. Vielleicht der eine macht eine App, die andere macht ein Theaterstück, der dritte macht irgendwie einen Architekturentwurf. Aber das muss an einem Ort passieren. Ich sehe halt, dass das Digitale eben dieser Schlüssel ist, der sich durch die Disziplinen über die Maßstäbe zieht.
Talk.
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 Fischers
Talk.
Ein neuer universitätsübergreifender, interdisziplinärer, forschungsorientierter Masterstudiengang, der seinen AbsolventInnen eine flexible, fachgrenzenüberschreitende Denkhaltung vermitteln möchte. Nichts weniger verspricht der neue Kooperationsstudiengang Design and Computation der Universität der Künste und der Technischen Universität in Berlin. Mein Name ist Robert Straubmüller und ich begrüße Sie heute zusammen mit meiner Interviewpartnerin Jill Hus zu einem Gespräch mit Norbert Pfalz, einem derjenigen, die sich diesen neuen Studiengang ausgedacht haben. Erst aber ein paar Informationen zu unserem Gast. Norbert Pfalz ist 1970 geboren und seit 2010 Professor für Digitales und Experimentelles Entwerfen an der Universität der Künste in Berlin. Dort arbeitet er besonders im Kontext von Kunst, Architektur und Technologie und ist seit April 2020 auch Präsident der Universität. Im Oktober 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, hat er den neuen Studiengang herausgebracht. Diese richtet sich an Bachelor-AbsolventInnen aus den Bereichen Gestaltung, Kunst, Ingenieurs, Natur, Geistes- und Sozialwissenschaften. Nach den 4 Semestern des Studiums sollen sie in der Lage sein, sich in transdisziplinären Forschungszusammenhängen sicher bewegen zu können und selbstbewusst als InitiatorInnen und VordenkerInnen in privaten Unternehmen aufzutreten. Durch die Kooperation mit der Technischen Universität haben die Studierenden eben die Möglichkeit, in der interdisziplinären Umgebung und mit den unterschiedlichen Expertisen beider Hochschulen an der Beantwortung drängender Fragen unserer Zeit mitzuwirken. Mehr dazu dann aber gleich in unserem Gespräch. Bevor wir zu Ihrem Studiengang kommen, Herr Pfalz, bleiben wir doch erst einmal noch kurz bei dem Thema und sprechen über Ihren Werdegang. Sie sind ja Sohn einer Künstlerin, haben Bauzeichner gelernt, dann Architektur studiert und sich dann selbstständig gemacht mit digitalen Entwurfs- und Fabrikationsprozessen in Kunstproduktionen. War dieser Weg von Ihnen von Anfang an so geplant?
Also das kann ich ganz klar sagen, da gab es keinen Masterplan, den man sich so aufgespannt hatte, sondern Sie müssen sich vorstellen, ich habe 1989 die Bauzeichnerlehre begonnen, damals bei einem eigentlich sehr engagierten Büro Wandel Höfer Lorch. Das war aber eine komplett analoge Praxis. Und eigentlich entlang sozusagen dieser Zeit, in der ich mich mit ausgebildet habe, fand auch so eine Art Technologieveränderung eben statt. Und mitten durch mein Studium gingen eigentlich kamen diese ersten, sagen wir mal, für den normalen Nutzer zugänglichen CAD-Programme und auch Personal Computer und das Internet eigentlich in den Blick. Das war damals alles noch sehr, sehr rudimentär, auch, sagen wir mal, so weit entfernt von dem, was man in einer, sagen wir mal, Entwurfspraxis ganz selbstverständlich machen konnte. Ich will da mal ein Beispiel geben. Also ich glaube, ich habe mit AutoCAD 11 oder sowas angefangen zu zeichnen. Da musste man noch Koordinaten also von Hand eingeben. Das ist, sagen wir mal, sehr kontraintuitiv. Und diese Veränderungsprozesse haben mich natürlich aus einer Weise interessiert, weil ich sie sukzessive als wirklich Territorien gestalterischen Handelns begriffen habe. Und das war etwas, was, wo ich jetzt heute noch sehr dankbar bin, eigentlich für diese erste Zeit bei Knox Architekten und Lars Byberg insbesondere, der eben das Digitale nicht als Verlängerung des Bleistiftes begriffen hat, sondern als eigentlich eine Form, eine digitale Konzeptmaschine. Das war, Sie müssen sich vorstellen, das sind sozusagen, intellektuell sind wir in den Ausläufern der Postmoderne. Es ging um eine, sagen wir mal, mehrdimensionale Welt, die sich sozusagen einer monolithischen Morphologie eigentlich gegensetzen wollte und eigentlich Animation im Sinne auch von formaler Veränderung, auch von geometrischer Komplexität etablieren wollte, ohne in erster Linie das baubar zu machen. Und das waren für mich wahnsinnig wichtige Punkte, weil ich gemerkt habe, über diesen veränderten Werkzeug- und Medienbegriff natürlich ganz neue Territorien sich aufschließen. Und das hat mich wirklich emotional ergriffen und hat mich, sag mal, eher intrinsisch meine Wege führen lassen. Aber das so, ich bin auch als Mensch nicht so gestrickt, dass ich das mir sozusagen so aufzeichne und dann die Bausteine zusammensetze und am Schluss dann bei irgendwo zu landen. Das war alles sehr, sagen wir mal, eher stochernd. Wer möchte, sagen wir mal, ich glaube, Schleiermacher hat das sozusagen im 18. Jahrhundert mal so formuliert, dass man sozusagen auf der Suche nach sich selbst ist und sozusagen über das Wissen sich immer sozusagen selber reflektiert und dann irgendwie nach vorne schreitet. Also das war eher so ein Prozess. Aber so würde ich das beschreiben. Aber man kann das sozusagen aufspannen entlang einer zunehmenden Digitalisierung und Professionalisierung dieser Werkzeuge, einer Ökonomisierung. Und das war wirklich dann schon auch interessant. Auch die Transformation, die im Digitalen jetzt passiert, in Form der Anwendung und der Breite der Anwendung. Und so will ich es erstmal sehen. Es sind natürlich viele Dinge dazugekommen. Also neben dieser Visualisierung, Animation, zunehmender Maße erstmal dann Fabrikation und dann simulationsbegleitendes Entwerfen, was im Moment eigentlich sehr stark auch ist. Sehr stark materialgetrieben, aus einer Materialsimulation dann in die Form zu kommen. Vielleicht noch einen Punkt dazu, wofür ich eben sehr dankbar bin in diesen 2 Jahren bei Nox, war, dass eigentlich ein Punkt gesetzt wurde dort, der Technologie und den Gebrauch in der Architektur eben nicht als klassischer Paradigmenwechsel im Sinne von einem Abspalten historischer Erkenntnisprozesse begreift. Das ist ja sehr oft, dass man versucht dann, wenn das Neue erscheint, alles andere zu beerdigen. Da gibt es das von Thomas Kuhn, wo man sagt, die sozusagen die Avantgarde versucht, sich sozusagen ihrer Vergangenheit zu entledigen. Sondern bei Nox war das schon so, dass eigentlich das historische Wissen, sagen wir mal, aus der Renaissance wieder reingebunden wurde in einen digitalen Formfindungsprozess oder in der Architektur, besonders Gaudi, dass man versucht hat, eigentlich aus einer Material- und handwerklichen Tradition etwas zu entwickeln, was im Digitalen übersetzbar wird, aber in einer ganz neuen Fasson. Und das macht das einfach vom Ausdruck her komplexer, weil es einen größeren Referenzraum aufmacht, der zeitlich einfach sich weiterspannt. Das finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe mich dazu auch in meiner Promotion dann mal beschäftigt, zu schauen, wie in der Renaissance gewisse parametrische Prozesse eigentlich schon angelegt sind, die die Autorenschaft total anders verhandeln. Das ist eigentlich schon da. Natürlich ohne Computer, aber das sind Zeichnungsmaschinen, wo sie nicht mehr da sitzen und gottgegeben sozusagen eine Form zeigen, sondern in einem morphologischen Apparat, der schon auch verbunden ist sozusagen intrinsisch mit Herstellungsprozessen in derselben Zeichnung und plötzlich einen Punkt setzen müssen, wo die Form stoppt und sagen, das ist es. Und das war eben sehr interessant, das neben das Digitale zu legen. So, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Alles gut. Waren Ihre Erfahrungen damals eigentlich schon der Ursprung für Ihren neuen Studiengang, also für diese Idee?
Nicht explizit, aber implizit. Ich kann das nicht wirklich sagen, aber ich merke, wenn ich jetzt zurückgucke auf meine eigene Biografie, geht es natürlich bei mir schon um ein Aushandeln eines Korridors zwischen Ingenieurswissenschaften und den Künsten. Und zwar über die einzelne sozusagen künstlerische Disziplin hinweg. Es gibt da irgendwie eine Vermutung, dass in diesem ganz spezifischen Raum etwas zu finden ist, in dem Innovation zu Hause ist. Und dazu braucht es gewisser, sagen wir mal, Erlebnisse, wo das zusammenläuft. Das war sicher, sagen wir mal, das, was wir in diesen frühen 2000er Jahren gemacht haben, aber auch in der Zeit danach, in den künstlerischen Projekten, merkt man, dass es da ein sehr, sehr spannende zwei Pole sich ausbilden, die sich sozusagen synthetisieren können. Auch später in den Projekten, die wir an der Uni gemacht haben, indem man Dinge zusammenbringt, die aus unterschiedlichen Sensibilitäten kommen, die dann doch aber auch einer sinnlichen Erfahrung dienen und uns in einem Bereich ansprechen, der sich einer reinen Funktionalität entzieht. Das muss ich sagen, das kann ich schon sagen. Es gibt da etwas, was mich antreibt, das auch weiter zu suchen. Und das liegt letztendlich als Vermutung auch in diesem Studiengang drin. Wir setzen in eine Petrischale letztendlich zwei Institutionen zusammen und suchen uns wirklich Leute, die mit einer großen Neugier auch auf Technologie schauen, auf Gestaltung schauen, aber auch auf geisteswissenschaftliche oder auch lebenswissenschaftliche Themen und versuchen, das ineinander zu weben, in der Hoffnung, dass daraus was gedeiht. Was aber für mich auch ganz besonders einfach künstlerisch auch eine Bedeutung hat. Ich habe in den letzten mich mit verschiedenen Bewegungen da mal auch beschäftigt. Einerseits besonders diese deutsche in der Nachkriegszeit der Umgang, der technische Umgang mit dem Faschismus sozusagen auf einer künstlerischen Ebene, das war das eine. Aber auch solche Bewegungen wie Experiments in Art and Technology, wo Rauschenberg und Bell Laboratories zusammenarbeiten und etwas ganz Eigenes aufbauen. Was, sagen wir mal, flirrend ist und natürlich immer von den Personen abhängt, aber erstmal nicht eine abgeschlossene Behauptung in die Welt setzt und sagt, so muss es sein, sondern einen eher evolutionären Prozess des permanenten Suchens und Aushandelns von Technologie in einem gesellschaftlichen Rahmen auch entwickelt. Und das ist ganz gut, aber es fordert einen natürlich auch auf, seinen eigenen Kunstbegriff auch nochmal zu klären. Weil nur weil es jetzt vielleicht keine Funktion hat, ist es noch lange nicht Kunst, weil auch die Kunst selber in den Referenzraum sich reinstellt.
Wenn ich Sie dann eben richtig verstanden habe, wollen Sie in Ihrem Studiengang eher weniger Antworten geben, als vielmehr Fragen zu der Entwicklung unserer Gesellschaft stellen?
Ja, absolut. Also es ist, wir verhandeln Technologie vor einem gesellschaftlichen Veränderungs-Transformationspotenzial. Und das Digitale zieht sich wie eine Kette sozusagen über die verschiedenen Maßstäbe hinweg von Ihrem Smartphone oder dann, wenn es sozusagen in Ihrer, selbst in Ihrem Körper sich sozusagen digitale Instrumente schon befinden, bis zu, sagen wir mal, städtischen Simulationsszenarien. Das ist sozusagen die Realität. Was wir wollen, und das ist etwas, was ich aus den Jahren der Lehre gelernt habe, ist eigentlich, die Studierenden mit ihrer eigenen Haltung zu versehen. Bei uns kriegen sie keine formalen Konzepte übergeholfen. Es ist auch durchaus irritierend am Anfang, dass wir ihnen jetzt nicht so klar Kommandos geben und sagen, das ist das, was ihr jetzt machen müsst. Das ist der Abgabeanforderung. Und jetzt bitte geht's los und in 2 Wochen machen wir die erste Zwischenpräsentation, die sieht dann so und so aus und dazu müsst ihr in A3 und in Farbe und das wollen wir auch noch sehen und in PowerPoint. Sondern es führt zu einer leichten Irritation, sich selbst eigentlich auf die eigene Persönlichkeit sich zu beziehen und die sozusagen in einen Bezug zu setzen zu einem Ausschnitt, der es ja sein muss, von Technologiegestaltung, aber auch Geisteswissenschaften, die man für sich persönlich als neues Material entwickelt und aus der man sich, wo man eine eigene, sagen wir mal, Trajektorie macht. Und das ist eigentlich unser Ziel, im besten Falle bei Ihnen dann ist, wenn wir schon lange Vergangenheit sind. Wir haben das im Studium, in der Architektur in meinem Studio haben wir immer 2-semestrige Entwurfsseminare gemacht zu größeren Themengebieten, sagen wir es jetzt mal so postindustrielle Landschaften, sowas. Und sehr, sehr oft sind die Studierenden danach einfach weiter an diesem Thema geblieben und haben andere Sachen, sie haben sich sozusagen selber in dem etwas erkannt da drin, was ihnen genügend Stoff gegeben hat und Energie, zu sagen, damit will ich mich beschäftigen die nächsten Jahre oder vielleicht, wer weiß, auch ein ganzes Leben. Und das ist eigentlich, so sehe ich erstmal unsere Aufgabe in der Ausbildung. Wir sind nicht dabei, die Leute zuzurichten in gewissen, sagen wir mal, in einem formalen Repertoire. Natürlich geht es um eine Sensibilität und es geht auch darum, also gut funktionierende ästhetische Konzepte ihnen auch zu zeigen. Also wir haben jetzt auch in dem Studiengang, das konnten wir jetzt nicht machen, haben wir eigentlich auch eine Exkursion vorgesehen, um genau diese räumliche Erfahrung zum Beispiel erlebbar zu machen. Weil das auch wichtig ist, dass es eine gewisse naja, wie soll ich sagen, Einfühlung und Ergriffenheit auch gibt in diesem, was Architektur oder Gestaltung leisten kann, wenn es gut funktioniert. Und dann hat man sozusagen ein Koordinatensystem schon mal, in dem da drin natürlich auch eine gewisse, da ist auch eine Qualitätsbestimmung von dem, was man sozusagen erzeugen möchte. Aber es geht nicht darum, ob das jetzt rund oder eckig ist oder grün oder blau. Und sondern es geht eigentlich darum, dass sie ihre Haltung finden und auch ein Format finden, in dem sie sich dann auch ausdrücken. Nur so kann ich das unterrichten. Ich habe ja kein Werk, sagen wir mal, dass ich in dem Sinn als Architekt sage, ich bin jetzt der Typ, der immer die kargen Betonkisten gemacht hat. Kann ich einfach nicht anbieten.
Mit dem Anstieg an technologischen Entwicklungen, also auch KI, VR und anderen Sachen, sehen Sie überhaupt noch eine Zukunft für so traditionelle Medien wie Print oder Logo-Design?
Ja, total. Also ich finde, es wird ja dann gerade interessant, wenn dieses Wissen, das ja über Jahrhunderte erzeugt wurde, wo ja Generationen von Menschen sich damit beschäftigt haben und auch versucht haben, da die Inhalte einzuweben, jetzt nicht einfach abgeheftet wird und sagt, das wird jetzt ersetzt durch das, was, sagen wir mal, Adobe oder irgendwas anzubieten hätte. Sondern es geht eigentlich genau um so ein Flirren. Also ein Gestaltungsprozess, der sich total frei über die Zeit bewegt. Also, dass man vielleicht auch Gestaltungsideen nimmt aus dem 19. Jahrhundert, die transformiert ins 21. Jahrhundert, dass es eine, sag mal, Hybridisierung auch gibt. Also wir haben das mal gemacht mit unseren Werkstätten zum Beispiel an der UdK, die ja sehr schön sind in der Fakultät Bildende Kunst, eigentlich digitale Inhalte zu brechen, ganz bewusst über analoge Prozesse. Da entsteht sozusagen eine eigene Form, die ihre Herstellungsgeschichte nicht so leicht offenbart. Und das finde ich dann interessant, wenn Sie, sagen wir mal, eine digitale Grafik auf eine Plexiglasscheibe aufbringen, die dann belichten in einem analogen Prozess und der danach dann nochmal in, was weiß ich, über so einen Tiefdruck abgedruckt wird. Da entsteht etwas, wo Sie das nicht genau orten können, wo das herkommt. Und diese einerseits Geschichtlichkeit und irgendwo Zukunftsfähigkeit in einem Objekt abbilden zu können, das ist, finde ich, da ist eigentlich die Innovation drin. Ich hatte mich ja sehr früh auch mit so großformatigem 3D-Druck beschäftigt. Das war damals noch sehr, sagen wir mal, sehr experimentell, auch von den Leuten, die das gemacht haben. Und der Enrico Dini, der das in Turin hatte, eine der ganz frühen Maschinen, die war noch sehr fehlerbehaftet. Und da gab es so einen Moment, wo man, ich hatte so eine Strickgeometrie eigentlich, so auch eine Klasse, im Grunde eine textile Technik, die man morphologisch, sagen wir mal, in die Größe hochbläst und dann über so einen 3D-Druckprozess abbildet. Das war so ein Naturstein. Sie haben danach ein Objekt, wo Sie irgendwie ahnen können, dass da ein digitaler Ursprung drin liegt, aber das Ding selber sieht auch aus als fast wie ein Fundstück. Und es gibt da eine Schichtung, die wieder in sowas Natürliches hinein verweist. Und diese Punkte, das finde ich interessant, oder auch die Arbeit mit, sagen wir mal, eher positivistischen Zugängen, dass man sagt, Optimierung, Performance und so weiter, dass das über eine Autorenposition letztendlich dieser Datensatz nochmal etwas kontaminiert wird, indem sie, sagen wir mal, zum Beispiel körperliche Daten damit rein agieren, dass das sich überformt und nicht so ein abgeschlossener Datensatz wird, der dann auch die Diskussion abschließt und sagt, ja, das haben wir halt da in der Richtung optimiert, ist so fertig. Sondern es geht eigentlich auch auch bereit sein, Territorien aufzuschließen, die etwas subjektiver geprägt sind, in der ihre eigene Geschichte, ihre persönliche Geschichte reinkommt, ob die sie vielleicht auch an bestimmten Stellen nicht definieren können. Wenn ich ganz kurz einen kleinen Schlenker machen darf, ich zeige Ihnen mal gerade, ich habe hier ein Bild, das da an der Wand hängt. Ne? Mhm. Das ist eine ganz frühe Computergrafik von einem österreichischen Computerkünstler, Otto Beckmann. Und für Otto Beckmann, der war ein bisschen anders als die anderen Computerkünstler aus ihrer Zeit. Der hatte jetzt nicht sich daran versucht, Kunst zu verwissenschaftlichen, sondern für den war zum Beispiel der Algorithmus ein Brückeninstrument in eine für den Menschen nicht so gut durchsteigbare Welt. Also die haben mit sogenannten Markov-Ketten gearbeitet, das waren so Random-Operationen. Das wurde von denen, sagen wir mal, etwas mystisch auch aufgeladen. Und die haben das dann, die haben einen eigenen Computer gebaut und diese sozusagen Rechenprozesse, die sie daraus entwickelt haben, an einem Oszillographen abgebildet und mit diesen, sagen wir mal, halb gesteuerten Prozessen dann Computergrafiken hergestellt. Das war aber wie sozusagen ein Ausleger in die vierte Dimension. Der menschliche Zugriff war da nicht so klar. Und die haben das dann sozusagen in so einer Art, jetzt, das war so ein Architekturprojekt, was er gemacht hat, glaube ich, für Graz, haben sie es dann eingebaut. Und diese Sachen finde ich sehr interessant. Wie verhält sich der menschliche Körper zu einem technologischen Konstrukt? Wie verhält sich die Gemeinschaft dazu? Wie kriegen wir auch eine persönliche Ebene hinein? Wie kriegen wir eine Maßstäblichkeit hinein? Und da sind wir dann eigentlich wieder bei einer künstlerischen Haltung. Und nicht nur einem sozusagen großen, sagen wir mal, glücklich machenden Entwurfsprotokoll, was sich alle runterladen können und dann zum Beispiel ein Hochhaus mit einer Fassade versehen, was irgendwie vage zeitgenössisch aussieht. Und es geht eigentlich um eine Aushandlung vor einem sehr avancierten technologischen Tableau und der Zeit.
Für mich stellt sich dann jetzt die Frage, aus welchem Holz muss ich denn geschnitzt sein für Ihren Studiengang?
Das ist eine gute Frage, das versuchen wir auch erst rauszukriegen. Also ich glaube, das eine ist eine gewisse Grundneugier, ist dafür total notwendig, auch damit umzugehen, dass Sie bei uns jetzt nicht fertige Rezepte kriegen. Das ist eine gewisse Unsicherheit vielleicht auch, wenn Sie jetzt reingehen, ich nehme jetzt daran teil, mach das und das und dann bin ich dann und dann fertig. Das wird so nicht funktionieren. Sie müssen auch teamfähig sein. Sie müssen auch fähig sein, glaube ich, auch Ihre eigenen Ideen zur Diskussion zu stellen. Das finde ich wichtig. Und man muss sehr viel Zeit investieren. Das ist was. Es geht ja bei uns, das haben wir jetzt, also Corona hat uns da so ein bisschen reingegrätscht, eigentlich ist die Arbeit auch im Studio, also in dem Atelier von einer großen Bedeutung. Also wir haben natürlich seminaristische Projekte, aber dann geht es auch darum, dass man zusammen an einer Gestaltung sitzt. Vielleicht der eine macht eine App, die andere macht ein Theaterstück, der dritte macht irgendwie einen Architekturentwurf. Aber das muss an einem Ort passieren, weil uns interessieren auch die, ja, sag mal, auch Fragen von Teambildung. Wie wird, sag mal, Autorenschaft da verhandelt? Wir hatten jetzt in der Vergangenheit oft so gemeinsame Projektarbeit, wo einzelne Leute einfach bestimmtes Know-how haben, das sie dann weitergeben und dann sehen sie so Projekte, wo man nicht sagen kann, ja, das war die Gruppe und das war die Gruppe. Natürlich gibt es am Schluss dann schon eine Gruppe, die das dann vorstellt, aber dazwischen wird das auch verhandelt oder nicht verhandelt, das wird einfach geteilt. Und das heißt, man muss da Lust drauf haben, auch so zusammenzuarbeiten, als Klassenverband eigentlich. Und auch eine gewisse Eigenständigkeit also haben und sagen, ich brauche jetzt nicht immer eine starre Führung jetzt im Sinne eines Meisterklassensystems, der mir dann sagt, was gut und schlecht ist. Und man muss auch Lust haben, einerseits praktisch und theoretisch auch Dinge anzuschauen, auch vielleicht auch die Korridore der eigenen Disziplin etwas zu überschreiten. Einen kulturwissenschaftlichen Einblick oder einen wissenschaftlichen Fokus einzunehmen. Das ist das, was ich glaube, was da gut ist. Und wir versuchen das in den Aufnahmeverfahren, in so Gesprächen mit den Personen, da irgendeine Art von Idee dafür zu entwickeln. Und das ist schon spannend. Also es ist ein offenes Experiment, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch einen Experimentalzeitraum von 5 Jahren, in dem wir das mal anschauen. Aber ich denke, dass das sehr, sehr relevant ist, auch für beide Institutionen.
Ja, Sie haben jetzt schon angedeutet, dass das letzte Semester mit Corona also ein bisschen beschränkt war. Wie lief das denn trotzdem sonst so das Semester? Also was waren Ihre Erfahrungen?
Also ich finde es schon sehr, ehrlich gesagt, sehr schwierig, weil Sie müssen sich vorstellen, das sind halt Menschen, die kommen von wirklich überall her. Und wir haben uns das sehr auch so auf dem Reißbrett so überlegt, na, da machen wir eine Exkursion, als sozusagen das Onboarding, und führen da auch mal so Themen ein und Referenzen ein. War erstmal Pustekuchen. Das heißt, das bleibt doch alles sehr synthetisch. Auch diese Arbeit im Studio ist auch nicht wirklich möglich. Das heißt, das ist, findet dann im Digitalen statt. Es ist, finde ich, noch nicht das, was es sein könnte. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, also vom Prinzip her mit den Kursen und so funktioniert das alles schon sehr gut und so weit geht das auf. Aber es gibt eben eine atmosphärische Note, die einfach fehlt. Auch von dem, was die beiden Institutionen auch sonst als Rahmenprogramm noch anbieten. Sie müssen sich ja vorstellen, sagen wir mal, die UdK mit 70 Studiengänge, die letztendlich alle kulturelle Produktion machen in der einen oder anderen Art und Weise, ist als mehr oder weniger auf Null im Moment. Das heißt, wir können jetzt nicht verweisen auf bestimmte Sachen, schaut doch das mal an, oder auch an der TU ist das ähnlich. Und das sind natürlich die Dinge, die wir auch implizit da ja auch noch nebendran laufen, dass man sagt, also wir machen da jetzt was und oder auch die anderen Akademie der Künste oder wer auch immer was anbietet, das findet alles im Moment nicht statt. Das heißt, es ist sehr, sagen wir mal, anämisch im Moment, aber wir hoffen, dass das ein bisschen besser wird. Wir haben schon die Schulen noch ein bisschen offen, aber diese, sagen wir mal, Idee eines, sagen wir mal, Social Bonding, das wir da jetzt installieren und des intensiven Austauschs, das kriegen wir im Moment noch nicht bewerkstelligt.
Im nächsten Semester beginnt ja eigentlich Ihre Studioarbeit, Design als mediale Praxis. Wissen Sie schon, wie Sie da vorgehen wollen?
Also wir versuchen da jetzt ordentlich was zu machen. Da müssen wir gucken, da müssen wir wirklich einen Fokus drauf machen, weil wir können nicht letztendlich so ein Designprojekt nur aus der Ferne betreuen. Der Vorteil ist, dass wir im Sommer auch ein bisschen draußen sein können, dass man da schaut, kriegt man da vielleicht auch und sowas Workshops hin und dass man das intensiviert. Wir sind da im Moment noch am Kreisen, zu welchen Themen wir da etwas aufbauen wollen. Auch wird noch eine Person auf der Entwurfsebene dazukommen, die das auch nochmal mit betreut. Da sind wir auch noch ein bisschen am Suchen. Aber ich denke, dass wir da etwas mehr jetzt uns in diesem Gruppenverbund auch kümmern sollten, dass das wichtig ist. Ich will auch nicht verhehlen, dass das ganze Projekt ist ein Projekt, was sehr stark von einem, sagen wir mal, idealistischen Gedanken geprägt ist. Auch das ist nicht etwas, wo man sagt, ja, wir haben jetzt so und so die Strukturplanstellen, wir haben die Budgets, was könnten wir denn machen, sondern eigentlich genau das andere. Alle, die da arbeiten, machen das on top, auf ihre eigenen sozusagen, außerdem Albert Lang. Aber ich habe zum Beispiel meine Lehrverpflichtung von 9 auf 18 Stunden hochgepitcht, einfach um das möglich zu machen. Und da sind wir jetzt auch dabei, dem Ganzen wirklich auch nochmal ein solideres Fundament zu geben, dass das einfach eine Struktur kriegt. Ich bin da heute auch im Gespräch mit dem TU-Präsidenten, wie wir das dann auch machen. Aber wir waren letztendlich so getrieben von dieser Idee, da etwas aufzubauen mit diesen zwei Institutionen und auch dass die Zeit auch so richtig war, sondern wir machen es trotzdem. Dieses Konzept hat ja seinen Ursprung in einem größeren Exzellenzcluster-Antrag Shaping Space, den damals die Kollegen Weinzierl und Gengnagel aus der Taufe gehoben haben und auch da sozusagen die ersten Ideen dazu zu dem Studiengang mal skizziert hatten. Dann war das ein bisschen in Vergessenheit geraten und wurde jetzt sozusagen in den letzten Jahren vornehmlich durch den Albert Lang sehr stark nach vorne getrieben. Ich war da auch ziemlich involviert, Gengnagel und Weinzierl auch noch ein bisschen, aber das war letztendlich ein Projekt der letzten 2 Jahre, was mit enormer Intensität betrieben wurde. Auch Sie müssen sich vorstellen, das hat auch einen Governance-Anteil dabei. Wir haben ja Kunsthochschulzulassungsverordnung und die TU hat die normale universitäre Zulassung, die über Numerus Clausus funktioniert. Das kriegen Sie nicht so einfach zusammengebunden, wenn man sagt, wir wollen da wirklich ein Joint Project haben. Also, aber ich bin da total zuversichtlich, weil ich denke, die Zeit ist wirklich reif und es sind so viele Stimmen, die uns sagen, das ist eigentlich ein wirklich zeitgemäßes Projekt, auch Gestaltung neu zu verstehen.
Glauben Sie, dass interdisziplinäres Arbeiten, wie es in Ihrem Studiengang passieren soll, das Arbeiten der Zukunft ist?
Ja, ich sehe das schon so. Also ich hatte das ja vorhin auch gesagt, ich sehe halt, dass das Digitale eben dieser Schlüssel ist, der sich durch die Disziplinen über die Maßstäbe zieht. Natürlich gibt es diese Kernkompetenzen innerhalb der Fachdisziplinen. Das ist auch total richtig. Aber ich müsste Ihnen sagen, ich hätte ein Problem, für mich selber zu bestimmen, wo Architektur aufhört. Also wo ist denn die, wir haben das immer als zum Beispiel Conditions of Architecture genannt. Also wenn ich jetzt an rechtlichen Fragen zur Bebauung beschäftige, die sich nachher in einem Schritt übermappen an bestimmte, sagen wir mal, Formen der Stadtplanung. Also dass ich sage jetzt in Berlin, wir kippen die Traufhöhe, weil wir so lange politisch intervenieren. Und plötzlich hat Berlin ein Geschoss mehr auf dem Dach. Ist das für mich auch Architektur? Das hat auch was mit Entwerfen zu tun. Obwohl ich jetzt nicht da sitze an einem Zeichenbrett und mir was aufzeichne. Oder wenn ich sage, ich entwickle Finanzierungsmodelle, die es erlauben, einen sozialverträglichen Bauproduktion anzuschieben. Ist das für mich Architektur? Und so ähnlich verhält sich das mit anderen Disziplinen. Das heißt, ich sehe, dass man natürlich das auch vor seiner Heimatdisziplin diskutiert und da auch seine Kompetenzen hat. Aber es genau in dieser Schnittstelle, in diesen Übertragungen und dann auch territorial, dass man sagt, es hat für Berlin eine Konsequenz, aber es hat vielleicht auch für andere eine Konsequenz, dass man das betrachtet. Oder wenn Sie sich anschauen, heute ist eine, also vielleicht vor 30 Jahren war noch eine Wand. Die hatte jetzt keine andere Funktion, meinetwegen, als sagen wir, ein Dekor und eine Stabilität in das Haus. Heute haben Sie das zum Teil, ist da Technologie drin begraben, die als Interface funktioniert. Das ist kann eine Medienschnittstelle sein, das ist ein bildgebendes Verfahren vielleicht. Plötzlich verschiebt sich die Rolle des Zuhauses sehr stark, weil Leute vielleicht ihren eigenen Zentrum außerhalb des wirklich physischen Ortes haben, sondern in eine andere Welt eintauchen, in der sie das sich selbst als Persönlichkeit verhandeln. Das muss ich aus einer, sagen wir mal, medizinischen Sicht anschauen, das muss ich aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht anschauen, das muss ich aber auch aus einer künstlerischen Sicht auch betrachten, weil damit umgehen kann und wir fahren, das versuchen wir jetzt auch einfach immer sehr stark zu machen, wir müssen darüber weg, dass das Digitale als ein schlechter Abklatsch des Analogen funktioniert, sondern es muss eine eigene Identität bekommen, die diese Aspekte, die ich damit assoziiere oder die ich möchte und die ich sozusagen kenne, aus einer physischen, analogen Begegnung ganz anders transformiere. Und das ist was wir jetzt auch versuchen, an der Schule sehr stark zu machen, ist zu sagen, wir streamen natürlich jetzt im Moment auch Theaterstücke und sowas, aber eigentlich brauchen wir da eine andere Form, weil wir auch eine andere Beteiligung dadurch natürlich auch kriegen. Wir können mit anderen Leuten arbeiten gleichzeitig, unabhängig, ob sie jetzt vor Ort sind oder nicht. Und wir brauchen eine Idee von sozialer Begegnung, also Empathie letztendlich. Im Moment sitzen wir hier miniaturisiert, wir haben keinen Augenkontakt, ich muss auch sozusagen den Pixeln müssen wir versuchen, uns anthropologisch irgendwie so eine gewisse Stimmungslage zu dechiffrieren. Wenn wir das jetzt sozusagen 1:1 hätten, wäre die Atmosphäre schon eine andere. Deshalb denke ich, da sind so viele Themenkomplexe drumherum gebaut, wo das Digitale das Scharnier ist, das ist letztendlich ja nur ein Hub, in dem Informationen hin und her fließt und sich materialisiert oder visualisiert oder medialisiert. Und da kann so viel eingepflegt werden, dass das eigentlich eine Interdisziplinarität auch wirklich erfordert.
Würden Sie denn sagen, dass dieser Studiengang der erste Schritt der Architektur in eine digitale Welt ist?
Ich glaube nicht, dass der erste ist, ehrlich gesagt. Aber er ist etwas, der wirklich dezidiert das wagt, den Architekturbegriff wirklich aufzureißen. Und diese Frage wirklich zu stellen, was ist Architektur? Also was sind letztendlich Prozesse, die am Ende in einer Gestaltung enden? Aber was alles ist davon betroffen? Und kann ich sozusagen entwerfen auch als eine Modifikation zum Beispiel eines Finanzsystems begreifen? Oder einer politischen Tätigkeit? Oder einer Herstellung einer Maschine, die sich sozusagen dann zurückmappt und plötzlich meinetwegen eine ganz bestimmte bauliche Typologie ermöglicht. Oder indem ich Programmierung, also anbiete, die sozusagen Mensch-Maschine-Interaktion im Entwerfen verändern und plötzlich Formen und Prozesse auslösen können, die vorher nur, sagen wir mal, total einen ganz engen Benutzerkreis zugänglich waren. All das sind für mich, sagen wir mal, Prozesse, die sich um ein Architekturverständnis kümmern, das immer sich selbst in die Pflicht nimmt, die Gesellschaft zu reflektieren und auch dem, wir sind ja, sagen wir mal, Klienten gebunden. Wir haben ja jemanden, der uns beauftragt, wo wir sagen, wir sind auch auf dem Stand, dem technologischen Stand der Technik, also auf dem Stand der Technik und bilden das in bestmöglicher Form und komplexester Form ab. Wir haben ja hier in Berlin auch eine Welt, die sehr stark sagt, naja, vom Prinzip her ist doch alles in den 20er Jahren auch schon mal so entwickelt worden. Wenn Sie einen Stuhl wollen, gehen Sie zu Tournee. Das ist doch auch ein formschönes Objekt. Und eigentlich gibt es doch auch sehr gute Grundrisse, dass wir jetzt zum Beispiel heute andere Gesellschaftsstrukturen haben, dass wir eine Scheidungsrate haben, die durch die Decke geht und Patchwork-Familien. All das mappt sich ja, sagen wir mal, in dann eine Gestaltung, die ich auch die ich reflektieren muss, wo jedes dieser Setzungen ist auch Sprache. Das reflektiert das auch wieder zurück. Das ist eigentlich letztendlich unser, sagen wir mal, unsere Selbstbeauftragung innerhalb dieses Studiengangs, diesen Architektur, dieses Territorium von Architektur und dann abgeschichtet auch noch Designprozesse natürlich auch mit in den Blick zu nehmen. Ich würde da, das sind immer fluide Bereiche, die maßstabsbezogen Grenzen haben vielleicht eher.
Sie haben vorhin den Durchschnitt der Gesellschaft erwähnt. Können Sie uns vielleicht sagen, was für eine Mischung an Studiengängen Sie in Ihrem ersten Semester haben?
Also das ist wirklich sehr interessant. Das ist auch fast kuratorische Aufgabe, die man in der Auswahlkommission hat. Es waren wirklich sehr viele talentierte Personen, aber wir wollen auch gucken, dass es von der Mischung. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Also wir haben Menschen, die kommen von Kognitionswissenschaften, Wirtschaftsmathematik, Humanmedizin, bildende Kunst, Medieninformatik, Anthropologie, szenische Kunst, Architektur natürlich, Technologie und Management, Physik, Management sozialer Innovationen, Psychologie, integriertes Design, Mediendesign und European Studies. Also das ist schon eine ganz eklektische, sagen wir mal, Gruppe. Das wird sehr interessant, wenn wir in diesen Gestaltungsprozess reingehen. Weil Sie können sich vorstellen, in den Fachkulturen gibt es natürlich eine Sprache, eine Fachsprache. Es gibt auch Referenzen, mit denen man operiert. Jetzt haben wir da Leute, die eigentlich immer nur mit ihren eigenen Referenzen operieren. Wie sprechen die eigentlich miteinander? Und wie kommen die zu einem Punkt? Das sind ja auch, wir unterschätzen das im Moment noch, Leute, die jetzt erstmal nicht in Gestaltung unbedingt ausgebildet sind. Also diese Suche nach der eigenen Form oder das sich auseinandersetzen mit gestalterischen Positionen, das ist ja nicht was, was man so mal einfach mal über Nacht so sich aufspielt und dann loslegt, sondern da braucht man einen gewissen Prozess. Und das fängt ja jetzt schon an. Also die kriegen auch ein propedeutisches, helikopterartigen Einblick in Gestaltungsprozesse. Aber das sind letztendlich Studienrichtungen, wo viele der Menschen herkommen, die eben nicht mit, sagen wir mal, einer Grundlehre beginnen, sondern die ganz klar eher aus einem technischen oder wissenschaftlichen Bereich kommen oder sozialwissenschaftlichen, wo das etwas anders funktioniert. Aber wir haben fromme Hoffnung, dass das trotzdem funktioniert.
Was würden Sie denn jungen DesignerInnen für die Zukunft raten?
Also ich kann wirklich sagen, ich denke natürlich, also erstmal, dass es schon darum geht, die eigene Position für sich zu finden, dass das eine Suche sein sollte. Auch die Kontexte, in denen man arbeitet, ist wichtig, dass das, wofür Sie sozusagen stehen, dass es da auch ein Arbeitsumfeld gibt, wo Sie auch gut arbeiten können, wo Sie auch motiviert arbeiten können. Auf einer, sagen wir mal, fachlichen Richtung, denke ich, ist es sicher hilfreich, sich ja, mit den Werkzeugen der Gegenwart und den Medien der Gegenwart auseinanderzusetzen. Sie brauchen, glaube ich, nicht bis in die allerletzte Verästelung programmieren zu können, dass Sie jetzt ein C-Sharp-Programmierer werden oder Programmiererin werden, weil Sie brauchen immer noch die Fähigkeit, sozusagen auch reflektiv über das Medium nachzudenken. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sagt, man hat ein technisches Fachwissen, man hat aber auch ein medienkritisches Fachwissen, das heißt, wie werde ich geprägt in meiner Entscheidungsfindung durch die Vorgaben des Mediums. Das andere ist, dass man diese Entwicklung nicht aus einer reinen Gegenwärtigkeit heraus begreift, dass man sagt, das ist jetzt da und alles andere interessiert mich nicht, sondern dass ich persönlich finde, es am interessantesten ist, wenn man selber auch einen Blick in die verschiedenen Positionen der Vergangenheit auch entwickelt und da ein wirkliches Interesse hat, das nicht nur lexikalisch und in Zeitschichten hintereinander geschaltet begreift, sondern sagt, das waren alles Menschen, die versucht haben, in ihrer Zeit einen Beitrag zu machen. Natürlich unter den Paradigmen, das war, aber man ist erstaunt manchmal, wie aktuell auch Gedanken formuliert worden sind. Und man kann sich da auch Dinge borgen. Und dass das auch ein Teil der Arbeit sein sollte, weil sie dann eine gewisse Komplexität und Tiefe auch hinkriegen. Und auch bereit sind, sozusagen gewissen technischen an der Stelle, wenn jetzt so ein Prozess, ein technischer Prozess läuft, auch mal abzubiegen. Ich sage mal so ein Beispiel. Heute ist es so, wenn Sie jetzt ein Rendering machen, dann machen Sie das und dann geht das in Photoshop und dann ist sozusagen irgendwann der Prozess beendet. So ist sozusagen die Logik. Jetzt nehmen Sie das aber und fangen das an, sagen wir mal, vielleicht nochmal durch einen anderen Prozess durchzuschleusen, der analog ist, der traditionell ist. Oder Sie machen eine Ätzung davon. Dann beziehen Sie sich nochmal auf, beziehen Sie etwas anderes ein, wo genau dieses Flirren entsteht, was ich vorhin erzählen wollte. Ich würde da gerne auch drüber weiter erzählen, weil es wirklich sehr wichtig ist, weil die Macht auch der Technologien so stark ist, Gestaltung für sich zu okkupieren. Und man kann jetzt nicht drei Simulationsverfahren aufeinander laufen lassen und sagen, so, das haben wir jetzt gelöst und fertig. Also Sie müssen sich vorstellen, man könnte jetzt Modedesign auch begreifen, dass man sagt, wir scannen jetzt einen Körper. Wir haben einen ziemlich guten Überblick über die Materialeigenschaften und dann lassen wir noch ein generatives AI-Programm drüber ziehen, der dann so Vorschläge macht. Da kriegen Sie immer etwas raus, was aber nicht zum Beispiel Modedesign als eine kulturelle, konzeptionelle Arbeit begreift, die sich im Verhältnis zu etwas stellt, sondern das ist dann so eine Art ja, positivistische Logik, die sich eigentlich nicht mehr hinterfragen möchte. Und das finde ich, das ist das Künstlerische eigentlich, dass es bleibt immer eine Fuge zwischen dem, was beabsichtigt ist und was realisiert ist. Und diese Fuge ist die individuelle Aushandlung. Da fängt das dann an, künstlerisch zu werden. Und das zu spüren, ist auch, finde ich, eine Aufgabe. Ich sage nur eine Sache, es gibt ja eines der Jahrhundertprobleme in der Mathematik, war das von Hilbert, glaube ich, und der Turing hat darauf auch verwiesen. Es gibt so in der Mathematik selber eine Nicht-Definierbarkeit. Am Schluss gibt es sozusagen ein nicht zu lösendes axiomatisches Problem. Das muss man immer im Munde sich zergehen lassen, dass die Mathematik, die dem Digitalen drunter liegt, letztendlich in sich ein Problem in sich trägt. Diese Schlüssigkeit ist nie sozusagen 100% wasserdicht. Und das ist einfach von einer elementaren Bedeutung. Es geht auch um Fragilität. Und Individualität. Ich will jetzt noch mal kurz noch den Bogen in die sozusagen Gesellschaft und die Kunst auch machen.
Ja, bitte.
Meine Frau ist Dänin und ich war ja auch in Dänemark gewesen und man merkt, zum Beispiel eine dänische Gestaltungskonzeption zieht sehr stark auf eine gesellschaftliche Integrität ab, zusammen an etwas zu arbeiten und etwas zu tun, was der Gesellschaft dient. Das ist auch sehr löblich und produziert auch sehr gutes Design. Als ich dort war, habe ich verstanden, was es eigentlich heißt, was mir in der Grundschule und im Gymnasium dann immer vermittelt wurde, ein kritischer Staatsbürger zu sein. Das heißt, die Fähigkeit zu haben, sich hinzustellen und die Gesellschaft auch in Frage zu stellen. Und dass das total in Ordnung. Das kommt natürlich aus den Folgen des Dritten Reiches. Dass man sagt, ja, es geht auch um die Autorität in der Vereinzelung. Das heißt, eine künstlerische Position wie Kippenberger der erstmal anarchistisch sich einem gesellschaftlichen Konstrukt widersetzt, ist total in Ordnung und hat auch eine eigene Würde, würde ich sagen. Also es wird auch nicht sozusagen in seiner zersetzerischen Qualität erstmal degradiert, sondern es ist einfach ein Ausdruck der Reflexion. Und das fände ich eben auch ganz wichtig, dass man auch sagt, Teil eines Gestaltungsbegriffes ist auch immer eine gesellschaftliche Fragestellung, die letztendlich ganz tief gehen kann. Und die erstmal nicht sagt, nur weil das jetzt alle machen, muss man das genauso machen. Sondern dass das mit dem Ausrufezeichen versehen sein kann und sagt, Achtung, hier läuft etwas und ich mache jetzt eine radikale Setzung, die das erstmal alles neu verhandeln möchte. Und auch wenn es noch nicht 100% durchgedacht ist. Aber das ist meine Haltung. Und da entsteht etwas sehr Interessantes dabei. Also diese ganzen Figuren wie, sag mal, Polke und Polke Richter und Konsorten sind Ausdruck eines solchen Verhandlungsprozesses, einer Autonomie des Individuums. Und das ist, das gibt dem, das ist Qualitätsmerkmal, Unabhängigkeit. Aber natürlich am Ende vom Tag geht es nie um Destruktion, finde ich. Es geht immer um das Danach. Es geht um etwas, was man auf den Weg bringt. Gut, sollen wir es jetzt dabei belassen oder sind Sie... Ich gucke mal den Chat an und weiß nicht, ob wir jetzt mit unserem Interview am Ende sind oder nicht.
Also wir haben theoretisch noch Zeit.
Ich schaue mal, wie es bei mir aussieht. Eine Sekunde. Also ich habe noch so 8 Minuten, dann können wir noch ein bisschen weiterreden.
Okay, jetzt mit Corona sehen Sie positive Einflüsse auch durch diese Entwicklung, also vielleicht zum Beispiel dadurch, dass wir endlich mal gelernt haben, wie man Screen teilt in Videocalls alle oder sonstiges?
Durchaus. Ich meine, wir alle haben jetzt natürlich auch eine gewisse, sag mal, Abnutzung durch diese unendlichen Videokonferenzen. Ich kann sagen, für die Universität der Künste in Berlin war das ein enormes Momentum, Künstlerische Hochschule 21. Jahrhundert und das Digitale für uns zu erschließen. Wir haben jetzt eine Gruppierung von Professorinnen, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden, die jetzt ein eigenes System aufgebaut haben, so eigentlich Kommunikation, aber letztendlich digitale Lehre auch in den Künsten weiterzuentwickeln. Das ist wirklich ein Riesenfortschritt. Das ist basiert auf so einem Austauschformat Matrix, wo man im Grunde Föderationen auch mit anderen Institutionen, auch Privatpersonen herstellen kann, die sicher sind und auch industrieunabhängig. Und da haben wir jetzt, sind wir dabei, unsere eigene Form dafür zu finden und das auch zu erweitern. Das finde ich enorm gut. Das hätten wir nie geschafft ohne Corona, weil einfach der Druck letztendlich nicht da gewesen wäre, sich bewegen zu müssen. Das ist ein Riesending, wo wir jetzt auch dabei sind, auch zusammen mit der Akademie der Künste hier in Berlin, zu sagen, kann das Digitale nicht auch eine Plattform sein, in denen wir einladen und uns einen Austausch begeben und letztendlich in eine künstlerische Produktion auch reingehen für Menschen, Institutionen, die politisch unter Druck geraten sind. Also die Akademie der Künste hat etwas aufgezogen, das nennt sich Allianz der Akademien. Das ist ein Manifest, das wir eigentlich in so einen Schulterschluss treten, mit kulturellen Einrichtungen, wo, sagen wir mal, die Rechten anfangen, die Inhalte zu bestimmen und dass man da das Digitale dafür benutzen kann, dort neue Freiräume zu geben. Das finde ich auch gut. Und das Dritte ist da, wo ich mir auch wirklich etwas davon erhoffe, ist, dass es eine Möglichkeit ist, eigentlich diversere Meinungen in die Hochschule hineinzubekommen. Sie können sich vorstellen, die UdK Berlin ist jetzt nicht die zugänglichste Institution der Welt, sondern gerade in der Musik haben sie enorme Hürden, die sie überhüpfen müssen, bis sie dann mal drin sind. Wenn sie dann mal drin sind oder auch in der bildenden Kunst, da haben sie über 1000 Bewerber und dann werden 30 genommen. Das ist jetzt nicht so, dass das, sag mal, jeder so, also sich so öffnet. Und das wird auch sehr an uns herangetragen, dass man da schon mal sehr selektiv vorgeht. Und ich bin gleichzeitig aber auch Realist genug, dass ich weiß, okay, wir kommen jetzt nicht, sag mal, in eine Situation, wo da müssten wir ja wirklich Scouts losschicken in die Welt, um hier diese verschiedensten Stimmungen auch reinzukriegen, auch das Verstehen, die ästhetischen Konzepte unter denen Produktion entsteht, dass man aber eine über das Digitale einfach die Breite der Stimmen wirklich erweitern kann. Und dass das sozusagen Wege dahin sind, eine, sagen wir mal, von den ästhetischen Konzepten diverser gestaltete Hochschule auch zu ermöglichen. Sehr schnell. Und das finde ich wirklich sehr gut. Also ich persönlich, ich habe wahnsinnig viel arbeiten müssen jetzt dieses letzte Jahr. Es war also absurd. Und also unser ganzes Team musste so viel arbeiten. Aber es war wirklich irgendwo auch besonders. Ich bin ja am 1. April bin ich Präsident geworden oder ernannt worden. Ich habe vorher schon auch so gearbeitet. Komme ja aus diesem digitalen Kontext. Und das war für mich natürlich eine wirkliche tolle Möglichkeit auch. Jetzt mal diese ganze Arbeit und Webex und so weiter hinten angestellt. Dass man jetzt plötzlich mit allen Fakultäten versucht, dafür ein Format zu finden. Und ich merke, dass jetzt wirklich viele Künstlerinnen und Künstler auch anfangen, das wirklich noch als neues Medium für sich zu etablieren. Und das ist natürlich total schön, finde ich. Das heißt aber nicht, dass man die klassischen Disziplinen abheftet, weil wie schon vorhin gesagt, es lebt eben aus einem Verständnis von der Eigengeschichtlichkeit und einem Medienwandel, dass man ineinander webt. Wir haben zum Beispiel, also es ändern sich eben auch durch das Digitale bestimmte Sichtweisen auf bestehende Dinge. Ich will da mal ein Beispiel geben. Wir haben so eine AG Online-Lehre, die ist jetzt, glaube ich, in der 35. Runde. 35 Mal haben wir uns schon getroffen dazu und laden immer Leute ein, Input zu geben. Und ich hatte den Leiter unseres Archives mal eingeladen, Herrn Dr. Schenk. Der hat vor kurzem ein sehr interessantes Buch gemacht, in dem er die fotografische Sammlung, die wir haben, das sind Fotos aus dem 19. Jahrhundert, die so eine didaktische Funktion hatten. Das sind also keine, sagen wir mal, in erster Linie ästhetischen Produkte, sondern Produkte, die der Lehre dienen sollten. Die hat er vorgestellt. Man schaut also in das 19. Jahrhundert ein und sieht dort auch einen Technologiewandel. Und das bringt man jetzt zusammen, sagen wir mal, mit dem Technologiewandel im 21. Jahrhundert an der Künstlerischen Hochschule. Plötzlich schaut man eben auch auf diese Eigengeschichtlichkeit nochmal anders. Was ist das Archiv? Wie können wir das auch einbetten in eine zukünftige Lehre? Sprichwort Open Access und Open Data auch für künstlerische Formate. Das ist im Moment noch nicht so richtig erschlossen. Wie kriegen wir das eigentlich visualisiert? Wie kriegen wir das in den Studienalltag hineingewoben? Und da bin ich sehr froh, wir sind da in diesem NFDI for Culture. Das ist eigentlich ein Forschungsverbund, der sich genau mit digitalen Daten aus künstlerischen Bereichen beschäftigt und versucht, das auch nachhaltig zu entwickeln, auch was Datensicherung angeht, unabhängig jetzt von irgendwelchen Amazon-Servern. So, jetzt muss ich ein bisschen Luft holen, weil ich jetzt gleich das nächste Meeting habe. Dann würde ich sagen, belassen wir das jetzt erstmal dabei.
Ja, vielen Dank. Es war ein tolles Interview, super interessant.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Zeit.
Gerne. Hat mich gefreut.